Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist hier bei uns beim Gottesdienst. Wir sind live. Ja, man merkt das daran, ja, dass vielleicht manches nicht gleich so klappt, wie wir das uns vorgestellt haben. Aber wir sind da und wir können uns jetzt ja einlassen auf die Predigt, auf das, ja, was Gott für uns bereithält und wo er in dein Leben hineinsprechen will. Ich bin so dankbar dafür, dass wir die Möglichkeiten haben, auch die technischen Möglichkeiten, einfach ja so verbunden zu sein und auch mit Liedern und mit Gebeten einfach gemeinsam verbunden zu sein und zu wissen, Gott ist derjenige, der uns hier zusammenbringt, und das ist einfach fantastisch. Wir starten heute hinein in unsere neue Predigtreihe, und ich darf heute den Start machen und ich freue mich sehr darauf. Und als ich so recherchiert habe für diese Predigtreihe, da bin ich auf eine Veröffentlichung gestoßen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben im September letzten Jahres einen Artikel rausgebracht, in dem die Kirchenbindung und Religiosität zwischen Ost und West verglichen wurde. Und wenn man sich diesen Artikel anschaut, dann kann man sagen, im Ergebnis sind zwei Dinge hier aufgefallen. Und das erste ist, der Osten Deutschlands ist das gottloseste Land der Welt. Es geht dabei nicht um Atheismus, dass Leute da sind, die sich also damit beschäftigt haben und dann gesagt haben, nö, will ich nicht, sondern es geht um Arreligiosität. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Das heißt, den Menschen fehlt das Verständnis für religiöse und spirituelle Angelegenheiten. Das liegt daran, ja, weil die Menschen teilweise schon bis in dritte Generation ohne Glauben leben. Und das Zweite ist, ja, was auffällt, die zweite Beobachtung, Religion wird als Privatsache verstanden und verschwindet deshalb aus der Öffentlichkeit. Und wenn wir in unsere Predigtreihe hineinstarten, glauben wozu, dann wollen wir diese Realitäten wahrnehmen und wollen uns mit unserer Predigtreihe einmischen. Ja, wir wollen Fragen hören und wir wollen Antworten, ja, unsere Antworten präsentieren und ja verständlich machen. Wir wollen selber lernen und wir wollen zeigen, warum Glauben an Gott Sinn gibt. Wir werden uns dabei mit Hoffnung beschäftigen, mit dem Thema Glück, ja, mit Freiheit, mit Identität. Und ich darf heute den Start machen mit der Frage nach dem Sinn. 42, so lautete die Antwort des Computers Deep Thought in dem Roman Per Anhalter durch die Galaxie, als er gefragt wurde oder berechnet hat, was denn der Sinn des Lebens ist. 42. Zugegeben, diese Antwort ist nicht unbedingt hilfreich und irgendwie auch sinnfrei, aber das zeigt nur den Charme dieses Romans von Douglas Adams auf. Und hier wird also eigentlich dieses philosophische Problem eigentlich auf den Korn genommen. Und trotzdem ist es eine Frage, die Menschen, ja, und eigentlich, man könnte sagen, Menschen aller Nationen und aller Zeiten hindurch immer wieder beschäftigt hat und immer wieder präsent war, nämlich die Frage, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Was steckt denn eigentlich hinter all dem? Im Buch Prediger im Alten Testament wird auch diese Frage aufgegriffen und es wird etwas festgestellt. Da lesen wir im Prediger 12, Vers 8 folgendes. Da heißt es, ja, alles ist vergänglich und vergeblich, sagt der Prediger. Alles ist vergebliche Mühe. Und wenn man dieses Buch Prediger anschaut, entdeckt man, dass in diesem Buch in 12 Kapiteln tatsächlich mit dieser wichtigen und bedeutenden Frage gerungen wird. Da ist immer wieder, ja, das, ja, worum es geht. Was macht eigentlich das Leben aus? Und diese Aussage, die wir finden am Ende des Buches, im 8. Vers, den ich uns gelesen habe, die bildet den Rahmen. Und deswegen ist es gar nicht überraschend, dass am Anfang des Buches praktisch diese Formulierung genauso auftaucht. Ich lese uns mal aus dem 1. Kapitel ab Vers 2. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagt der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang. Doch was bringt es ihm? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter, dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Der Wind weht bald vom Norden, bald vom Süden. Ruhelos dreht er sich und kommt dann wieder aus der alten Richtung. Unaufhörlich fließen die Flüsse, sie alle münden ins Meer und doch wird das Meer niemals voll. Und so weiter und so fort. Hier wird also eins an das andere gereiht. Fragen über Fragen, die auf einmal im Raum stehen. Was macht das denn eigentlich alles für einen Sinn? Wozu leben wir denn eigentlich? Das Wort, das hier mit vergänglich und vergeblich wiedergegeben wird in dem Text, das taucht ja im Buch der Prediger 41 Mal auf. Das ist das meiste Vorkommen in der ganzen Bibel. Und es könnte auch so mit einem Substantiv wiedergegeben werden, mit einem Wort wie Hauch, wie Dunst, wie Nichts. Und es wird hier gebraucht, um ja die Sinnhaftigkeit des Lebens zu ergründen, zu verstehen, was macht denn das Leben eigentlich aus? Und diese Grundfragen des Lebens, ja, die gibt es schon, solange es Menschen gibt. Immer wieder, jene Generation stellt sich diese Fragen neu und sie steckt tief in uns drin, diese Suche danach, was denn das Leben eigentlich auszeichnet. Und ob man nun religiös ist oder auch nicht, irgendwann im Leben stoßen wir alle auf diese Frage, ja, dass wir sagen, was ist denn das, was das Leben eigentlich ausmacht? Und wenn man Menschen danach fragt, was denn der Sinn, ja, ob sie über den Sinn des Lebens nachdenken, so sagen Statistiken, ja, ist es, dass weltweit ungefähr 3/4 der Menschen sagen, ja, sie denken oft oder manchmal darüber nach. Was meinen wir denn oder was meine ich denn, wenn wir darüber reden, was diese Frage bedeutet, Sinn des Lebens? Was ist denn damit gemeint? Wenn man über diesen Sinn nachdenkt, also das Wort Sinn, dann fallen eigentlich 2 Nuancen auf, die in diesem Wort drinstecken, die sich auch überschneiden. Das erste ist, ja, man könnte von Ziel, von einem Zweck sprechen. Ja, also eine Intention. Was ist also das, ja, was mich antreibt? Was ist also das, was das Leben ausmacht? Diese Betonung treffen wir sehr stark in den Argumenten, die im Buch Prediger geliefert werden. Da kommt es, ja, in den Vordergrund. Die zweite Nuance, die hier drin steckt, hat etwas mit Bedeutung zu tun. Was hat das Leben für eine Bedeutung? Was hat das, was ich tue, für eine Bedeutung? Ein Sinn im Leben zu haben, hilft also, ja, dass wir von einem übergreifenden Sinn wissen, der uns letztendlich Sicherheit gibt. Und dass wir merken, hey, ich kann etwas bewegen, das einem guten Ziel dient. Ja, es ist ein Ziel, das über mich drüber hinausgeht, das nicht nur mit mir zu tun hat, sondern ja, was auch noch etwas hinterlässt für andere. In der Antike war dieser Sinn des Lebens, ja, das, was das Leben eigentlich ausmacht, oft mit einer Gottheit verbunden. Oder es war ja an das Kollektiv gebunden. Das heißt also, ja, Sinn hatte man dann oder Sinn bedeutete, dass man einer Gottheit wohlgefällig lebt und dass man der Sippe dient, damit sie fortbesteht, damit sie Bestand hat, ja, damit ihr Name groß ist, damit es ja an Bedeutung hat, diese Sippe, ja, die steht besonders gut da. Das war oftmals der Sinn. Heute sieht das tatsächlich ganz anders aus. Heute wird auch diese Frage nach dem Sinn ganz anders bewertet und anders wahrgenommen. Da gibt es von Grund auf erstmal die Feststellung, dass viele Menschen da sind, ja, die Gott also gar nicht in ihr Leben einbeziehen. Die also sagen, ja, es gibt sogar keinen Gott. Gott existiert überhaupt nicht. Und dann merken wir, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von, ja, Individualisten bestimmt ist. Wir als Individuum zählen am meisten. Es geht um mich, um mein Leben. Und lange und intensiv wurde deswegen schon diskutiert über diese Frage, ja, gibt es überhaupt einen übergeordneten Sinn? Ja, das ist so ein bisschen wie in der Manier beim Prediger. Ja, was hat das überhaupt alles für einen Sinn? Gibt es da überhaupt was, was das ganze Ding zusammenhält? Wenn man bei den alten griechischen Philosophen schaut, da merkt man, die haben so ein Verständnis gehabt. Da gab es so ein Vernunftprinzip des geordneten Kosmos. So haben die das genannt. Ja, einen ruhenden Ursprung, aus dem alle Tätigkeit hervorgeht. Ja, und sie haben versucht, das zu ergründen und das zu erfassen, was das denn genau meint und was das fürs Leben bedeutet. Der Apostel Paulus, der sich natürlich mit den Griechen auseinandergesetzt hat, greift das auf, wenn er im 1. Korinther 1, Vers 22 schreibt, die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen fordern kluge Argumente. Da gibt's also die Griechen, ja, und die Juden, sie suchen auf unterschiedliche Wege nach dem Sinn, nach dem, was das Leben denn auszeichnet. Und so ergibt sich für heute etwas, ja, was ein bisschen anders gelagert ist. Wir sind geprägt, ja, durch den Rationalismus, also durch die Überzeugung, dass wir mit unserem Verstand, ja, alles richtig ergreifen können. Und wir sind geprägt vom Individualismus. Das heißt, es geht eigentlich nur um mich. Nicht erst der andere, sondern erstmal nur ich. Das ist ein etwas anderer Zugang zu dieser Sinnfrage, der sich daraus ergibt. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben, der sogenannten Postmoderne, ist der Gedanke der Freiheit ziemlich groß geschrieben. Ja, ich kann so leben, wie es mir am besten scheint, wie es mir am besten so in meine Agenda hineinpasst. Und wir verabschieden uns fast erleichtert von dem Gedanken, dass es irgendwie einen Sinn überhaupt geben muss. Das Credo lautet dann, such nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern schaff dir selber einen. Du bestimmst, was der Sinn des Lebens ist. Du bestimmst, ja, was aus deinem Leben wird. Du selbst bestimmst den Sinn deines Lebens. Ich verwirkliche mich selbst. Ja, ich folge dem Ziel, das ich mir gesteckt habe. Und jeder, der dann kommt und mir vielleicht einen anderen Sinn aufdrücken will oder mir sagen will, da gibt es irgendwas anderes, der stört dann nur noch. Ich meine, schließlich hat er kein Recht, irgendwie in mein Leben hineinzusprechen und mir zu sagen, wie ich leben soll. Wenn man das erstmal so hört, klingt das vielleicht ganz verlockend und auch ganz schön, aber es löst eigentlich nicht diese Spannung. Ja, dass ich also irgendwie mit meiner Freiheit, mein Leben selbst zu bestimmen und den Sinn selber anzugeben, wiederum dadurch natürlich einen Maßstab setze, der andere Zugänge wiederum kritisiert. Ja, was ich doch eigentlich mit meinem Streben nach Freiheit gar nicht will. Wenn jeder für sich den Sinn selbst definiert, führt das zu einem Relativismus. Ja, niemand, ja, kann eigentlich meine Werte und meine Ziele mehr in Frage stellen. Aber ohne einen, ja, gemeinschaftlichen, gefundenen Sinn, wo wir uns miteinander verbinden, haben wir letztendlich nicht, ja, die Grundlage dafür, irgendjemand zu sagen, hey, hör doch mal auf damit. Das, was du tust, ist gerade nicht so förderlich. Ein selbst erschaffener Sinn gibt eigentlich keine Grundlage für soziale Gerechtigkeit. Paulus formuliert auch diese Kluft, die da drin steckt, im 1. Korintherbrief, im 6. Kapitel. Er sagt hier, alles ist mir erlaubt. Das ist die Aussage, die er vorne ranstellt. Und dann sagt er, wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Das heißt, Freiheit hat auch Grenzen. Und zudem muss man feststellen, dass das Leben ja nicht so funktioniert. Das Leben ist ja nicht einfach das, was ich draus mache. Ja, ich bestimme das ja nicht alleine, sondern es ist oftmals das, was mir auch begegnet. Da kommt das Leben einfach auf mich zu. Oder wie es Forrest Gump sagt, das Leben ist eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was man kriegt. Wir sind eben nicht frei darin, dem Leben einfach unsere Ziele, unseren Sinn aufzudrücken, den wir gerne wollen, sondern wir sind herausgefordert, die Ziele und den Sinn zu entdecken, die zu dieser Welt passen, zu dem, wo ich mich befinde. Ich meine, das ist doch gerade die große Herausforderung, in der wir im Moment alle stehen. Ein Leben in Pandemiezeiten kann gewinnbringend gestaltet werden, wenn ich aus den Gegebenheiten, die um mich herum sind, das Beste mache. Und dann ist es interessant, wenn wir dann nochmal auf den Prediger schauen, den wir am Anfang gesehen haben. Ja, der gibt uns dann noch einen wichtigen Rat mit, der vielleicht auch hier an dieser Stelle wichtig ist zu erwähnen. Da heißt es im Prediger 12, Vers 1, denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Wer sich mit einem säkularen Denken, was also Gott nicht mit einbezieht, seinen Sinn selbst gibt, der findet damit eigentlich den Hauptsinn seines Lebens oftmals ja innerhalb des Lebens. Dann sind es solche Ziele, die man sich steckt, wo ja, die man ganz oben dran stellt, dass man sagt, es geht mir um Familie. Ja, meine Familie, dass sie gut aufgestellt ist, dass es ihr gut geht. Da geht es um Karriere oder vielleicht um Gesundheit. Ich ernähre mich ordentlich gesund und treibe Sport und all diese Dinge. Das ist mein Lebenssinn. Das ist mein oberstes Ziel. Ja, Gesundheit oder ein politisches Anliegen oder was auch immer. Ja, es gibt so viele Dinge, ja, die dann zum Sinn des Lebens werden können, die alle im Leben selbst verortet sind. Aber dann muss auch alles gut laufen. Wenn dann nämlich auf einmal was wegbricht, wenn ich alles auf Gesundheit setze und plötzlich Krankheit da ist, Leid da ist, dann habe ich ein Problem. Dann wird es schwierig, dann wird dieser Sinn ganz schnell zerstört. Was ist, ja, wenn ich also auf diese Ziele setze und es dann nicht so funktioniert, wenn ich alles auf Familie setze und die Familie plötzlich zerfällt? Wenn die Karriere, ja, die ich angestrebt habe, auf einmal doch nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe, dann komme ich in Schwierigkeiten. Also reicht das aus, ja, Ziele und den Sinn des Lebens festzumachen an Dingen, die nur aus dem Leben selbst kommen? Ist ganz interessant, Viktor Frankl, der vielen von uns sicherlich bekannt ist, ein jüdischer Arzt, der viele Bücher geschrieben hat, selbst das KZ überlebt hat und der untersucht hat, in diesem Kontext, ja, dieser schrecklichen Zeit der NS-Herrschaft, ja, untersucht hat, ja, was hat denn dazu geführt, dass Menschen unter schwierigsten Bedingungen stark bleiben, ja, und manche einknicken, aufgeben, resignieren. Und er kam zu dem Ergebnis bei seinen Untersuchungen, es hat etwas mit der Sinnfrage zu tun. Frankl hat entdeckt, dass der einzige Weg für die Häftlinge, ihre Menschlichkeit zu bewahren, ein Bezugspunkt außerhalb des Lebens war. Ja, außerhalb dieser Welt. Dass sie darauf ihren Lebenssinn verlagert haben. Und es ist übrigens so, dass alle Religionen und Kulturen so etwas haben, nur die säkulare Gesellschaft nicht. Deswegen ist die Frage, die sicherlich berechtigt ist, können wir ohne Glauben an Gott überhaupt einen Sinn im Leben haben? Ich glaube, man muss mit dieser Frage mit Ja und mit Nein antworten. Ja, weil nach unserer Definition, die wir gewählt haben, und nach der gelebten Erfahrung von Leuten, die also säkular leben, auf jeden Fall ein Lebensziel benannt werden kann. Ja, wir haben also gesagt, der Sinn bedeutet es, mein Leben hat also ein Ziel, es hat einen Zweck. Und es wird hier eine Gewissheit definiert, dass ich einem höheren Gut diene. Wenn ich also mich entscheide und sage, mein Lebenssinn ist, gute Eltern zu sein, guter Vater, gute Mutter zu sein oder einem wichtigen politischen Anliegen zu dienen oder mein Lebenssinn ist, benachteiligten Jugendliche zu begleiten oder ja, große Literatur zu genießen, dann ist das per Definition erstmal ja ein Sinn des Lebens. Aber die Antwort müsste auch Nein heißen. Wir haben Sinn im Leben als etwas bewirken definiert. Doch das Universum, so müsste man sagen, gibt dem säkularen Standpunkt eine letzte Antwort. Nämlich die Antwort, nichts hat letztendlich Bestand. Das, was auch der Prediger sagt, was bleibt denn? Alles ist vergänglich, alles ist vergeblich. Wenn das Leben selbst nämlich alles ist und wenn es keinen Gott und ein Leben ja darüber hinaus gibt, dann ist doch letztendlich egal, ob ich den Hunger in Afrika bekämpfe oder habgierig bin oder ja die Armen verhungern lasse. Am Ende wird das Leben irgendwie nichts bewirken. Ein paar Leute werden für eine kurze Zeit vielleicht ein bisschen glücklicher, vielleicht ein bisschen unglücklicher und trauriger sein. Aber darüber hinaus ist der Einfluss, ob gut oder schlecht, doch ziemlich belanglos, wenn man das große Ganze anguckt. Das heißt aber nicht, dass wir als Christen du als Jesus-Nachfolger, ja, der du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dass du deinen Freunden, die säkular sind und ohne, ja, Gott durch ihr Leben gehen, dass du ihnen vorwirfst und sagst, hey, du führst ein sinnloses Leben. Das ist damit nicht gemeint. Aber die sollen spüren. Sie sollen spüren an dir, an deinem Leben, ja, warum du zum Glauben an Gott gefunden hast, was Jesus in dein Leben hineingebracht hat und warum du sagst, ja, dass dein Leben vorher ohne Jesus weniger sinnvoll war. Es war zerbrechlicher. Es war anders verortet. Der Prediger, den ich zu Beginn zitiert habe, geht mit der Voraussetzung an seine Überlegungen, wie ein Leben aussehen würde, wenn wir von der Existenz des Übernatürlichen, von der Existenz Gottes absehen würden. Und er sucht nach einem Weg, all sein Glück in den Grenzen, ja, dieser Welt zu finden. Und er erforscht dann verschiedene Dinge, die er ausprobiert. Das wird dann dort geschildert. Ja, er erforscht, ja, er geht in sinnliches Vergnügen hinein, in Philosophie, in Erfolg, in all diese Dinge. Doch nichts davon gibt ihm angesichts der Realität des Lebens und auch des Todes einen Sinn. Zu dem Schluss kommt er. Und dieses Buch der Prediger, es ist irgendwie rätselhaft, es ist auch schwierig, es ist faszinierend aber auch und wirkt auch erschreckend aktuell. Die Griechen, die also nach klugen Antworten gesucht haben, wie wir es gelesen haben, da bei Paulus. Und die einen Sinn hinter dem Universum gesucht haben, ja, einen Grund für das Leben erahnt haben. Und sie haben das mit einem Begriff beschrieben, nämlich dem Begriff Logos. Und ihnen zeigt Paulus auf, dass dieses Logos kein Konzept ist, das man erlernt, sondern dass Logos eine Person ist, die man kennenlernt. Ein Hinweis darauf finden wir schon im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Da wird uns gesagt, er, der das Wort ist, das Logos, das Wort steht hier im griechischen Original, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Als Christen glauben wir nicht an einen Sinn, den man selber finden muss, indem man hinausgeht und ihn irgendwo entdeckt, sondern wir glauben an den Sinn, der in diese Welt hineingekommen ist, um uns zu finden. Das ist der wichtige Unterschied. Und dieser Sinn, ja dieser Logos, er kommt mit seiner überwältigenden Fülle in unser Leben hinein. Er begegnet uns. Jesus selber beschreibt das im Johannesevangelium mit seinen eigenen Worten und gibt das in Johannes 10, Vers 10 so wieder. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist spannend. Hier wird uns ein Leben beschrieben, das von außen als Geschenk zu uns kommt. Das uns also gegeben wird. Und das sich nicht durch Regeln auszeichnet oder dadurch, dass es von meiner Leistung abhängt, sondern es ist gerade dadurch zutiefst sinnstiftend, weil auf einmal eine Fülle in mein Leben hineinkommt, weil ein Zuspruch in mein Leben hineinkommt, weil eine Gewissheit in mein Leben hineinkommt, nämlich diese Gewissheit, du bist geliebt. Dein Leben hat einen Wert. Ja, dein Leben hat Bedeutung. Das ist das, was Gott uns zuspricht. Das ist das, was er in unser Leben hineinträgt. Und deswegen ist der Glaube an Jesus so was Kostbares, weil er sinnstiftend ist, weil er uns eine Ausrichtung gibt, weil er uns festmacht und verortet an einem Punkt, der weit über unser Leben drüber hinausgeht. Ja, der Wert unseres, ja deines Lebens, wird dadurch bestimmt, dass Jesus uns zuspricht, ich gebe mein Leben für dich. Ich gebe mein Leben für dich. Genau das tut er. Und vielleicht, ich weiß nicht, gibt es auch eine andere Person, die sagen würde, ich würde für dich sterben. Jesus hat es aber nicht nur gesagt, er hat es getan. Er hat es getan, er gab sein Leben. Und genau das ist Inhalt der guten Nachricht. Ja, diese Nachricht, die ausgesprochen wird, hinein in unser Leben und die uns sagt, hey, dein Leben hat Bedeutung. Dein Leben bekommt ein Ziel in dem Moment, wo du Jesus Christus dein Leben anvertraust. Und die Einladung, diese Facetten des Lebens, die dadurch sichtbar werden, diese zu entdecken, die Einladung möchte ich gerne aussprechen an dich. Und jeder, ob du nun auf der Suche nach Sinn bist und ihn noch nicht gefunden hast und dich selber fragst, hey, wie ist denn das eigentlich? Oder ob du jemand bist, der sein Leben Jesus schon anvertraut hat. Ich möchte jeden von uns einladen, dass wir uns gemeinsam auf die Entdeckungsreise begeben, auch mit dieser Predigtreihe. Und dass wir Klarheit gewinnen in dieser Frage, ja, wozu glauben wir eigentlich? Was macht unseren Glauben eigentlich aus? Der uns dann zu einem Leben führen möchte, ja, dieser Weg, ein Leben, das aus der Fülle gespeist ist, die Jesus in unser Leben hineinbringt und die dann zutiefst einen Sinn gibt für unser Leben. Ich möchte dich einladen, dich darauf einzulassen, auf die Suche zu gehen, ehrlich mit dir selbst zu sein und sagen, Gott, ich will bei dir ankommen. Ich will mich neu aufrütteln lassen. Ich will mit meinen Fragen ehrlich zu dir kommen und ich will hören, wo du mir antworten willst. Und Jesus ist da. Und er sagt, ich habe dir Leben anzubieten. Bist du bereit, zuzugreifen? Bist du bereit, das zu entdecken? Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das Leben selbst bist. Und ich danke dir dafür, dass du dich uns vorstellst als der Logos. Und du möchtest, dass wir dich kennenlernen. Du möchtest in unser Leben hineinsprechen und unserem Leben Bedeutung geben. Herr, du hast diese tiefe Sehnsucht in unser Leben hineingepflanzt, dass wir auf der Suche sind. Und diese Suche kann erfolgreich zum Ziel kommen bei dir. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jede Person, die hier zuhört, dass du in das Leben jeder Person hineinsprichst. Gerade die, die noch auf der Suche sind. Dass du dich uns persönlich vorstellst und dieses Geheimnis von dem, was du bist und was dich ausmacht, ganz tief in unser Leben hineinschreibst. Komm, Heiliger Geist, öffne uns die Ohren, mach unseren Verstand da so, dass wir begreifen können. Komm mit Offenbarung in unser Leben hinein. Darum bete ich, Herr. Und ich möchte besonders vielleicht dich ansprechen, wo du sagst, hey, ich bin genau so eine Person, die auf der Suche ist. Ich bin genau so eine Person, die danach fragt, was macht mein Leben eigentlich aus? Was gibt meinem Leben Wert? Vielleicht hast du heute jetzt zugehört und hast gehört, dass Jesus der ist, der Bedeutung in dein Leben hineinbringen möchte. Und vielleicht ist der Punkt da in deinem Leben, dass du sagst, ja, ich will diesem Jesus begegnen. Ich will diesem Jesus wirklich so mein Leben öffnen. Dann würde ich mich freuen, wenn du mit mir beten würdest. Denn mit einem Gebet kannst du das tun. Du kannst Jesus einladen. Und ich würde dir gerne ein Gebet vorsprechen. Du kannst es gerne so da, wo du bist, nachsprechen und damit Jesus in dein Leben einladen. Wenn du möchtest, dann bete doch jetzt mit mir. Jesus, ich bin auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und ich habe verstanden, dass du mir Sinn geben möchtest. Ich möchte dich heute kennenlernen. Ich möchte mein Leben für dich öffnen und möchte dich bitten, dass du kommst und Herr meines Lebens wirst. Mach du mein Leben neu und vergib mir all meine Schuld. Danke, dass du jetzt kommst und mir die Fülle des Lebens schenkst. Amen. Hey, ich will dich beglückwünschen, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Das ist eine ganz wichtige und tiefgehende Entscheidung für dein Leben. Und wenn du möchtest, kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen und uns davon berichten, dass du dieses Gebet gesprochen hast. Auch wenn du Fragen hast, ja, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne noch mal tiefer gehen, ja, dann hast du die Chance, natürlich in den nächsten Predigten noch genau hinzuhören. Aber schreibe uns gerne, nimm Kontakt mit uns auf, ja, dass wir miteinander darüber ins Gespräch kommen, ja, was Jesus für dich bedeuten kann. Hey, ich lade uns ein, dass wir unser Leben einfach Jesus hinhalten. Ich lade dich ein, auch in dem nächsten Lied ganz bewusst dich auf Jesus zu fokussieren, ihm Danke zu sagen, dass er dich erfüllt und dass er dein Leben ist.